Ich freue mich, zu euch über dieses wichtige Thema sprechen zu dürfen. Es ist gerade ein Genuss, wenn man sich da einarbeiten darf, weil das zu vertiefen große Freude bereitet, weil es uns in eine tiefe Fülle der Liebe Gottes einführt. Das heutige Thema, die menschliche Sexualität im Heilsplan Gottes. Es werden ein paar Bibelstellen kommen, die Sie dann auch in Ruhe nachschlagen können, eventuell mitschreiben oder den Vortrag dann auch auf CD wieder anhören können. Ein Bibelzitat, mit dem ich beginnen möchte: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir gehen jetzt zu auf Pfingsten. Wir selber sind der Tempel Gottes. Ein Tempel, ein Heiligtum mit Gold geschmückt, wo man ehrfürchtig damit umgeht, in einen Tempel, wenn man geht, da wird man ja beeindruckt von diesem Glanz, von dieser Schönheit. Und so schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16, ihr seid der Tempel Gottes und der Geist Gottes wohnt in euch. Wir tun dies am Samstag. Am Herz-Marie-Sühne-Samstag, der ganz dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht ist, sie als Vorbild in allem, wo sie reiner Tempel war, wo Gott zu ihr gekommen ist und Wohnung genommen hat. Zwei Teile sind schon vorausgegangen. Im zweiten Teil hat der Pfarrer Fimm gesprochen, wir sind Kinder Gottes. Gott sandte seinen Sohn, um uns zu versöhnen. In Christus sind wir Kind Gottes, durch die Taufe und durch die Sakramente. Durch den Glauben seid ihr Kinder Gottes. Freut euch, als Kinder Gottes zu leben in diesem Ostersieg. Das war so grob das Thema vom zweiten Vortrag. Diese Freude, wir sind Kinder Gottes. Und im ersten Teil hat der Pfarrer Fimm begonnen mit der Schöpfungsgeschichte. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie schämten sich aber nicht, zunächst. Dann schauten sie auf den Baum, der eine Augenweide wäre. Die Schlange hat sie verführt. Und da stellt sich für uns schon die Frage, wenn es stimmt, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind, Tempel Gottes, auf was schauen wir? Was lassen wir alles in unsere Herzen? Die biblische Geschichte im Buch Genesis, die ersten drei Kapitel, Gott fragt, wo bist du? Da Adam und Eva, sie hatten sich versteckt, dabei sollten sie vereint sein. Aber sie gerieten in Furcht, weil sie getan haben, was Gott ihnen nicht erlaubt hat. Sie haben sich gegen Gott gestellt. Und an der Stelle schon ein Vorgriff auf Jesus Christus. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Jetzt auch in der Pfingstbotschaft, die uns die ganze Osterzeit begleitet, der Friede sei mit euch. Da kommt das große Gegenstück in Jesus Christus. Adam und Eva, sie hatten Angst, sie gerieten in Furcht. Gott fragt den Adam, wer hat gesagt, dass du nackt bist? Und Adam macht so ziemlich das Schlimmste, was man als Mensch tun kann. Ich weiß nicht, ob Sie die Antwort kennen. Wer hat gesagt, dass du nackt bist? Und dann sagt Adam zu Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir gegeben, dann habe ich genommen und auch gegessen. Und in dieser Aussage, das ist so krass, da steckt ein Doppeltes drin. Genau der Gegensatz zum Doppelgebot der Liebe. Das Doppelgebot der Liebe heißt, du sollst Gott und den Nächsten lieben wie dich selbst. Und Adam sagt in dieser Aussage, die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir gegeben. Also er klagt die Frau an, was absolut ein Todesstoß ist ins Herz seiner Liebsten. Und er klagt aber gleichzeitig auch Gott an, die du mir zur Seite gestellt hast. Also er versündigt sich ganz massiv gegen die Frau und gegen Gott und damit wird in seinem eigenen Herzen auch die Liebesfähigkeit zerstört. Und jetzt haben wir da auch die Umkehrung von diesem zerbrochenen Herzen in Maria. Maria, Sie fragt, wie soll das geschehen, als der Engel Gabriel zu ihr kommt, da ich doch keinen Mann erkenne. Sie hat ihr Herz ganz für Gott geöffnet und ist bereit zu empfangen. Sie wartet, sie lässt sich schenken. Adam und Eva sie nehmen. Also, Gott hat uns geschaffen, so haben wir bei diesen ersten beiden Vorträgen auch gehört. Gott hat uns geschaffen nach seinem Abbild, Genesis 1, 27. Und jetzt möchte ich Sie fragen, dürfen Sie kurz in Stille nachdenken, an was denken Sie, wenn Sie Leib hören oder auch wenn Sie Sexualität hören, an was denken Sie da? Was kommt da so als erstes in den Sinn? Gott hat uns mit am Leib geschaffen, auch als mit Sexualität, Mann und Frau. Und jetzt eine zweite Frage, an was denkt ihr, an was denken Sie, wenn Sie Theologie hören? Theologie, die Lehre, das Nachdenken über Gott. Und jetzt Johannes Paul II., und darum geht es ja heute, um die Sexualität des Menschen im Heilsplan Gottes. Johannes Paul II. Verknüpft diese großen Felder. Ich weiß nicht, ob Sie ans Gleiche jetzt gedacht haben. Johannes Paul II. Sagt, bei der Theologie des Leibes, dass der Leib, den jeder von uns hat, auch der Leib, der wir sind durch die Taufe, der Leib Christi, die ganze Kirche, der Leib, er sagt uns was über Gott aus. Theologie des Leibes, der Leib lehrt uns sehr viel von Gott. Da möchte ich mit euch auf den zweiten Schöpfungsbericht schauen. Das ist in der Bibel, das ist so eine ganz kleine Bibel mit allem drin. Wir sind geschaffen nach Gottes Abbild. Und dann gibt es eine Stelle, da sagt Gott, es ist nicht gut am Anfang. Was war nicht gut am Anfang? Dass der Mensch allein bleibt. Und da beschließt Gott, nachdem er alles gemacht hat, Vögel, Blumen, Bäume, große, kleine Tiere, der Adam schaut das alles an, aber seinesgleichen fand er nicht. Gott will ihm eine Hilfe machen. Und dann hat er diesen Schlaf auf den Adam, auf den ersten Menschen fallen lassen und nimmt aus seiner Rippe und baut da die Eva draus. Manche Frauen denken sich, naja, jetzt bin ich bloß so aus einer Rippe geschaffen und jetzt soll ich die Hilfe des Mannes sein. Ja, so steht es in der Bibel. Und da ist gut, wenn man die Bibel dann auch tiefer verstehen lernt, was heißt es, die Hilfe des Mannes zu sein? Putzhilfe oder so irgendwas. Mädchen für alles. Wenn die Bibel von Hilfe spricht, dann nimmt sie hier genau das gleiche Wort, das auch in den Psalmen vorkommt, wo der Beter sagt, Gott ist mir Hilfe und Schild. Also da kommt man eher ins Staunen, wenn man so einen Helfer zur Seite gestellt bekommt. Das Gleiche, wie Gott über sich ja angesprochen wird, Gott ist mir Hilfe. Also solch eine Hilfe bekommt der Mann durch die Frau an die Seite gestellt. Wie geht's Ihnen da, liebe Frauen? Hört sich wieder ein bisschen besser an, gell? Und genau diese Hilfe ist auch gemeint bei Adam und Eva. Und das erkennt Adam. Er sagt, als er Eva sieht, man muss sich das vorstellen, er hat die ganze Schöpfung, er hat alles angeschaut, seinesgleichen fand er nicht, dann schläft er kommt wieder zu sich, er wacht auf und sieht das erste Mal eine Frau und sagt, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Genesis 2, 23. Und es heißt dann weiter, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau. Und sie werden ein Fleisch. Also eins sein im Fleisch, die tiefste Verbindung bei Mann und Frau, wo die Fülle der Liebe sich zeigt, da wir ja als Abbild Gottes geschaffen sind. Beide, Adam und seine Frau, sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Und jetzt, das war das erste Buch aus der Bibel, das Buch Genesis. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen, ganz nach hinten, ins letzte Buch der Bibel, da heißt es in Offenbarung 19,17, wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht. Staunenswert. Das erste Buch der Bibel geht um eine Hochzeit. Mann und Frau werden eins. Im letzten Buch freut euch auf die Hochzeit des Lammes. Seine Braut, seine Frau hat sich bereit gemacht. Das ist die Zielperspektive und aus dieser Brille heraus können wir die Bibel lesen. Die Zielperspektive ist eine Hochzeit, ewige Liebe und geeinte Herzen. Das darf ich jetzt mal anmalen, zwei Herzen. Geeint, und ich habe mir da gelernt, das Zeichen von Two Hearts angelehnt, dann kann man ein bisschen ja, Wiedererkennungseffekt haben, weil das passt ja gut zusammen. Also Mann und Frau von Gott geschaffen, und dann sagt Gott, seid fruchtbar, und Gott segnete sie. Also da liegt ein Segen drauf, auf Mann und Frau, die fruchtbar sein sollen. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, es war sehr gut. Und am siebten Tag vollendete Gott das Werk. Was hat er gemacht? Er ruhte. Große Weisheit liegt da drin. Gott ruhte am siebten Tag. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Also die Leiblichkeit, die Gott gemacht hat, sie vermag uns etwas von Gott zu zeigen. Der Leib vermag, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und wir sind fähig, Schönheit zu entdecken. Wenn jetzt die Natur wieder aufblüht, schöne Frau, wenn man sieht, einen schönen Mann, wir erkennen, da ist was schön. Und Gott hat es schön gemacht, ganz am Anfang. Und jetzt braucht es ein bisschen ihre Vorstellungskraft. Adam und Eva, sie schämten sich nicht. Ich habe ihnen hier ein Bild mitgebracht. Das schönste Bild überhaupt. Und das dürfen Sie sich jetzt einmal da vorstellen. Genau dieses Bild, als Adam zum ersten Mal die Frau sieht. Wow, endlich Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Und das dürfen Sie da jetzt erkennen, wenn Sie genau hinschauen. Dieser schönste Augenblick überhaupt, der zeigt sich da. Und dann ist Folgendes passiert im Garten Eden. Haben Sie das Bild alle? Sehen Sie das Bild? Das ist passiert, als die Schlange kam. Das Bild wurde völlig zerbeult, zerknittert. Und weggeworfen. Sie versteckten sich vor Gott, sie hefteten Feigenblätter an und der Mensch wurde aus dem Garten vertrieben, der jetzt von Cherubim mit dem Flammenschwert bewacht ist. Das ist unsere Situation hier. Und jetzt gab es zwei Menschen, beide weltbekannt, weltberühmt, zwei Menschen, die sich diese Katastrophe angeschaut haben. Einmal Johannes Paul II. Und einmal Hugh Hefner. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das ist ein gutes Zeichen, falls Sie den nicht kennen. Das ist der Erfinder vom Playboy-Magazin. Und der hat zur gleichen Zeit wie Johannes Paul gelebt. Der eine 1920 geboren, Hugh Hefner 1926. Und beide schauen sie dieses zerknüllte Bild an. Hugh Hefner hat erkannt, da stimmt was nicht. Das taugt nicht. Schön schaut's nicht aus, was da übrig bleibt mit diesem zerknüllten Idealbild. Und er hat erkannt, der Mensch hat eine Sehnsucht nach dem, was eigentlich da irgendwie drin steckt. Sehnsucht nach Liebe, nach Spaß. Und er hat gemerkt, die menschlichen Herzen, sie sind irgendwie zerbrochen. Da ist ein Loch drin. Und eigentlich sehnt sich doch jeder nach Liebe. Das heißt, wenn der Mensch sich nach Liebe sehnt, dann braucht er viel an ausgelebter Liebe, was Spaß macht. Und dann kann er wenigstens ein bisschen was, was er ja in sich richtig erkennt, ja, da bekommen. Da gibt's dann so Lieder wie Lasst uns schmutzig Liebe treiben, Körper aneinander reiben. Ja, das sind die Lieder, die dann gesungen wurden, ist ja älterer Schlager. Frei ausgelebte Sexualität ohne Verantwortung. An dieser Stelle darf man ruhig auch erwähnen, die ganze gesellschaftliche Politik, die tickt alle genau mit dieser Brille. Der Mensch muss verhüten, dass ja kein Unfall passiert, dass keine Kinder entstehen bei dieser ausgelebten freien Sexualität. Wenn doch Kinder kommen, muss man sie entfernen durch Abtreibung. Fruchtbarkeit, was eigentlich mal ein großer Segen war im Menschen, das wird abgelehnt. Angst haben die Menschen vor Krankheiten, AIDS, andere Geschlechtskrankheiten. Und die Pornoindustrie boomt. Das Internet ist voll davon, frei Haus geliefert, auf die Handys auch der Kinder geliefert, wenn man will. Und der Mensch wird zum Objekt, er wird im wahrsten Sinne benutzt. Auch die Keuschheit vor der Ehe, dass man sich bewahrt füreinander, ist heute kaum noch zu finden. Die, die es tun, die es bemühen, die sich da aufheben füreinander, die werden verspottet. Dann gleichzeitig werden verschiedene Ehemodelle jetzt staatlich in Gesetze gegossen. Mann und Mann, Frau und Frau. Es wird sicher kommen, dass man auch Adoptionsrechte für Tiere und so weiter fordert, weil das ist immer die gleiche Handschrift. Und innen drin, was Hugh Hefner richtig erkannt hat, was in jedem Menschen steckt, ein großer Hunger, große Sehnsucht. Und Hugh Hefner hat gesagt, da braucht man mehr davon. Also mehr konsumieren von dem, dann wird's besser. Und es ist insgesamt so eine Fast-Food-Mentalität. Man isst schnell was rein, Zeit hat man keine, man ist kurz satt, gefüllt, aber nach ein paar Minuten hat man schon wieder Hunger. Kein schönes Buffet, sondern schnell, schnell. Und Auswüchse zeigen sich dann mit Erotikmessen, wo man Großplakate aufhängen darf. Da hat keiner was dagegen. Internet, Pornografie, Unzucht wird ausgelebt. Und man wird nicht satt, denn im Menschen, da wird eine Gier genährt, die unersättlich ist und die so weit geht, dass man den anderen zerstört. Viele, die in der Sexualität in irgendwelchen Filmen mitspielen, bei solchen Spezialrollen, die brauchen davor oder danach Drogen, dass sie es überhaupt aushalten. Viele solche Schauspieler driften auch in Drogen oder dann auch Selbstmord, Alkohol, solche Dinge ab, weil dieser Hunger im Menschen durch etwas gestillt wird, was dem Menschen seiner Würde nicht entspricht. Das Herz wird zerstört und auch zerfressen. Also das war der Blick vom Hugh Hefner. Schauen wir auf den Blick, den uns Johannes Paul II. Zeigt mit Theologie des Leibes. Er hat sich auch dieses entstellte Bild angeschaut. Und dann ist er hergegangen und hat es ganz behutsam aufgedröselt. Ihn hat interessiert, wie war denn das eigentlich am Anfang? Und es kostet sehr viel Mühe, Zeit, hat das Bild wieder schärfer gemacht, geglättet und kommt plötzlich auf dieses schöne Bild. Und er war fasziniert von dieser Schönheit, auch wenn da manche Falten jetzt reingekommen sind durch den Sündenfall. Aber er hat dieses großartige Bild im Menschen entdeckt, das Gott in den Menschen hineingelegt hat. Das Bild stellen wir jetzt mit auf den Flipchart, dass es jeder anschauen kann. Gott hat sich uns eingeschrieben. Wir sind geschaffen auf das Bild und das Gleichnis Gottes hin. Und die Ursünde, sie hat die Verwundung gebracht zu Gott und zum Mitmenschen. Und das lastet uns alle irgendwie an. Und genau da hinein erkennt jetzt Johannes Paul II., was sagt unser Leid nun über die göttliche Liebe aus. Dieser Spruch von Adam, das endlich Fleisch von meinem Fleisch. Er findet die Eva schön. Er schaut auf sie, er hat Sehnsucht nach ihr. Er schaut sie an und er hat dabei einen reinen Blick. Er findet sie einfach schön. Er sieht sie, schaut auf ihren Leib, er findet sie schön. Und das ist, was Gott zu unserem Leib sagt, zur ganzen Geschlechtlichkeit zum Leib. Es ist gut, es ist sehr gut geschaffen, der Mensch ist schön gemacht von Gott. Gleichzeitig wird mit diesem Blick auch auf den Leib eine falsche Frömmigkeit abgelehnt, wie sie manchmal auch praktiziert wird, auch in manchen Sekten. Trennung von Geist und Leib. Alles, was Sexualität ist, ist schlecht, möglichst wenig. Und wenn es unbedingt sein muss für ein paar Kinder, ja, dann muss man es halt machen. So denken manche über die menschliche Sexualität, auch heute. Oder manche denken, ja, die Kirche denkt so. Dabei stimmt es überhaupt nicht. Diese falsche Frömmigkeit, wo man Geist und Leib trennt, da räumt Johannes Paul II. Auf, der kickt es über Bord. Und wie das gelingt, es gelingt nur, wenn wir auf Jesus schauen. Ohne den Blick des Erlösers werden wir diesen Blick nie kennenlernen. Und das hat Johannes Paul II. Gemacht. Er hat sich zeigen lassen, wer ist der Mensch von Gott her? Und da braucht es die Heilige Schrift. Ich möchte jetzt ein paar Bibelzitate nennen. Die kann man alle vertieft auch studieren. Aber sie kommen im Neuen Testament vor allem immer wieder. Und es ist so eine gute Nahrung. Mir ist heute wichtig, dass Sie so ein bisschen einen Überblick bekommen über die ganze Thematik, weil immer dann, wenn Sie so eine Bibelstelle hören, dann werdet Sie wieder das verbinden, ah ja, das sagt ja auch was über meinen Leib aus. Epheser Kapitel 4, Vers 24. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Den neuen Menschen anzuziehen. Ja? So schreibt es uns Paulus. Oder im Kolosserbrief 1, Vers 15, auf Christus bezogen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also schon ganz früh hat die Kirche klar erkannt, Jesus Christus, er ist das perfekte Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, in Jesus Christus wird das von Gott sichtbar, was beim dreifaltigen Gott, den es schon ewig gibt, eben nicht sichtbar ist, weil er ganz Geist ist. Aber in Jesus Christus, in der Menschwerdung, wird genau das sichtbar. Und der Kolosserbrief fährt sogar noch so weiter. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Ich komme da kaum mit meinem Denken. Jesus, der Mensch geworden ist aus Maria, der Jungfrau, da heißt es, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Alles, alles, was wir sehen, alle Galaxien, ist ein kleiner Abglanz und es zielt alles auf Jesus Christus ab, der leibhaftig hier in diese Welt gekommen ist. Dann der Kolosserbrief 1, Vers 18. Er, also Christus, ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Jetzt wird es immer noch netter. Durch die Taufe werden wir eingegliedert in die Kirche. Das heißt, wir alle sind sein Leib. Schwestern und Brüder, jeder mit einer eigenen Aufgabe. Und Christus ist das Haupt, denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Und jetzt sind wir mittendrin im ganzen Geheimnis. Geheimnis des Glaubens, so sagen wir es in jeder heiligen Messe. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das, was da am Kreuz geschehen ist, das ist der tiefste Ausdruck der sich selbst verschenkenden Liebe Gottes. Und in Christus hat die Fülle Gottes gewohnt, es geht nicht mehr. Im Epheserbrief schreibt Paulus dann, Kapitel 1, Vers 7, durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und ein paar Zeilen weiter, im 10. Vers, Gott hat beschlossen, in Christus alles zu vereinen. Also das, was Adam, diese doppelte Sünde, Bruch mit Gott und Bruch mit dem Mitmenschen, Verwundung des eigenen Herzens, das wird durch Christus geheilt, kann durch Jesus Heilung finden. Der Blick auf Gott, der Blick auf den Mitmenschen. In Jesus nimmt Gott den Leib, also das ganze Menschsein an, das da so verwundet ist, genau das nimmt er an, wie wir an Ostern feiern. O du glückliche Schuld, die uns so einen Erlöser gebracht hat. Das ist, was wir an Ostern feiern. Und drum, ich weiß nicht, wie viele Kirchenjahre wir mitfeiern müssen, dass wir das ein kleines bisschen wenigstens verstehen lernen. Gott wird Mensch, um uns aus dieser Verwundung herauszuführen. Und mit Jesus, auf dem Blick auf Jesus Christus, erkennen wir dieses Geheimnis, das Geheimnis von Mann und Frau. Ist doch sonderbar. Wir schauen auf Jesus und dann werden wir hineingeführt in das Geheimnis von Mann und Frau. Paulus schreibt im Epheserbrief ein Kapitel für Eheleute, das 5. Kapitel im Vers 32. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Wenn er auf Mann und Frau schaut, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Das Geheimnis von Mann und Frau und deren Einswerden hilft uns, Christus und die Kirche tiefer zu verstehen und umgekehrt. Darum freue ich mich echt, heute da ein bisschen bei Ihnen was zu sagen. Denn je mehr wir Mann und Frau verstehen lernen, wie wunderbar sie zusammenpassen, umso mehr verstehen wir das, den Bezug von Jesus Christus und der Kirche, auch von der Eucharistie, da kommen wir dann auch noch drauf. Und je mehr wir die Eucharistie und das Zusammenspiel von Christus, dem Haupt und dem Leib der Kirche verstehen, umso mehr wird man verstehen, was es heißt, die Berufung als Mann und Frau zu leben. Weil das parallel von Gott geschenkt ist, so, dass das eine das andere beleuchtet. Wir kommen jetzt auf die Sakramentalität des Leibes zu sprechen. Wir kennen Sakramente, wir kennen Sakramentalien, Rosenkränze und so Sachen, äußere Dinge, die uns in eine tiefere Wirklichkeit führen. Und mit Blick auf den Leib darf man davon sprechen, von der Sakramentalität des Leibes, von der Heiligkeit des Leibes. Gottes Plan, man könnte sagen, den Plan A, den Menschen an der göttlichen Liebe teilhaben zu lassen. So hat er Gott den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Den hat der Mensch verworfen, durch das, dass er das Gebot, auf Gott zu hören, übertreten hat. Eigentlich steckt da die Ursünde drin, die uns alle anlastet, selber sein zu wollen wie Gott. Das erkennen wir immer wieder. Ah, jetzt mache ich so, wie ich will. Und das auf der großen Weltbühne, dann haben wir die großen Kriege, weil man das eigene höher setzt als den Mitmensch oder den Willen Gottes. Und jetzt beginnt Gott seinen Plan in Jesus Christus, man könnte sagen Plan B, oder es ist eh alles auf Christus hin geschaffen. In Jesus Christus wird dieses Schöne wiederhergestellt. In Jesus Christus findet man einen Erlöser für dieses Problem der verwundeten Herzen. Christus nimmt einen Leib an. Und da sind wir jetzt auch bei diesem Thema unbeflecktes Herz Mariens. Der Engel, Gott schickt einen der mächtigsten Engel. Der Gabriel kommt zu Maria und er klopft demütig an. Der ganze Himmel schweigt, schaut zu, staunt. Was wird diese Frau sagen? Und sie spricht, dein Wille geschehe mir, geschehe, wie du es gesagt hast. Und da wird sie schwanger, sie empfängt im Heiligen Geist den Sohn und der Leib vermag das Unsichtbare sichtbar zu machen. Das Geistige bei uns, Sie sehen ja hier, was da steht. Das bin ich. Sie sehen den Leib. Das meiste davon sehen Sie nur Kleidung. Aber das hier bin ich. Und Sie denken wohl, dass ich ein geistiges Wesen bin, sonst würden Sie mir ja nicht zuhören. Also dieser Leib, den ich hier daher gekarrt habe mit dem Auto, der dient mir, dass ich jetzt zu Ihnen sprechen kann. Das hört sich alles so easy an und leicht. Aber wenn wir das mal verstehen, dann erfasst man, wie tief das Geheimnis Gottes ist. Also das hier bin ich. Ja? Meine schon klar. Aber das ist ausgedrückt durch genau diesen Leib. Und dann vermag ein sakramentales Zeichen, das Göttliche auszudrücken. In Jesus Christus ist uns das klar, aber auch im Sakrament der Eucharistie, der Leib Christi. Da sehen wir äußerlich die Gestalt vom Brot. Es ist derselbe Herr, der hier auf dieser Welt gegangen ist, nur in einer anderen Leibsgestalt mit seiner ganzen Gottheit und Menschheit zugegen. Also sakramentale Zeichen vermitteln, was sie bezeichnen. Einmal im Werk der Schöpfung, der Mann und die Frau, sie sind fähig zur Hingabe. Und dann im Werk der Erlösung, Christus schenkt sich ganz der Kirche. Beides ist ein Bild und Gleichnis für die dreifaltige Liebe Gottes. Gott selber, wir treten von einem Geheimnis ins nächste. Gott selber ist ja in sich reine Liebe, schenkende Liebe, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und von wem wissen wir das? Von Jesus, weil er ein Leib angenommen hat und zu uns gesprochen hat. Gott ist in sich dreifaltige Liebesfülle. Und in diese Liebesfülle, da wird der Mensch hineingeführt, indem dass er auf die Liebe Gottes antwortet. Ich möchte ein paar Bibelstellen nennen von dieser Liebe Gottes. Wir haben es jetzt von Ostern bis Pfingsten immer wieder diese schönen Texte gehört, wo Jesus zum Vater spricht und uns damit zeigt und eröffnet, wie groß die Liebe in Gott ist. Im Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 21, spricht Jesus, alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also der Theologe, der den Satz ausführlich erklären kann, der hat schon einiges drauf. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist. Ja, wie ist denn der Vater im Sohn? Die Apostel werden fragen, ja, zeig uns den Vater. Jesus sagt, jetzt bin ich schon so lange bei euch und ihr kennt den Vater immer noch nicht. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, geht es nein in unseren Kopf? Nein. Aber wenn es gut geht, geht es in unser Herz hinein, weil wir als sein Abbild geschaffen sind. Sie sollen eins sein, wie du und ich eins sind. Also wir, die Schwestern und Brüder, wir Christen sollen eins sein, wie der Vater und der Sohn eins ist. Und warum? Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das heißt, so wie wir eins sind, so glaubwürdig werden wir in der Welt Zeugnis für Jesus sein. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 12, sagt Jesus, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Keine Liebe ist größer, als sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Also da hören wir wieder raus, wenn wir tun, was Gott uns sagt, sind wir seine Freunde. Wenn wir seine Freunde sind, sind wir untereinander auch Geschwister verbunden und machen wir als Leib die Gottesliebe in der Welt sichtbar. Und wie das Ganze seinen Höhepunkt findet, die Liebe sichtbar machen, das kennen wir alle. Wir feiern es vielleicht sogar täglich, wenn Jesus sagt, im Lukas-Evangelium, auch in den anderen Evangelien, Lukas 22, 19, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Da sind wir wieder bei dieser Leiblichkeit. Gott gibt seinen Leib hin und das zeigt sich in der Eucharistie, im Abendmahlsaal und in der Vollendung am Kreuz. Im Kreuz wird Gottes Liebe sichtbar, kann man sich kaum erklären. Da sagen die einen, ja mei, jetzt hat er versagt, jetzt hat man kreuzigt, ist er gestorben. Genau an diesem Zeichen, und darum regt das Kreuz immer zum Widerspruch an, weil es in eine Entscheidung hineinführt für alles. Glaube ich diese Botschaft oder lehne ich sie ab? Neutral können wir da nie bleiben, was sich jetzt in Berlin wieder zeigt, wenn man Gebäude rekonstruiert. Das Kreuz soll wegbleiben. Ja, warum baue ich es dann überhaupt wieder auf? Die Politiker haben wohl ein Problem mit dem Kreuz. Und das ist genau unser Kreuz als Leib Christi. Also, das Kreuz führt zur Entscheidung. Es stößt an, wenn eine Lehrerin ein Kreuz ablegen muss, auch ein Fischsymbol nicht tragen darf. Das sind alles Zeichen. Es geht um diese Liebe, die hier abgelehnt wird, weil der Mensch selber Gott sein will. Also, wie muss nun die eheliche Liebe sein, dass die Gottesliebe abbildet und sichtbar macht? Gleich vorweg, vielleicht werden Sie überrascht sein über diesen Satz, die Heiligkeit der Ehe, die spielt sich im Schlafzimmer ab. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Jetzt müssen wir erstmal drauf schauen, wie liebt denn eigentlich Gott? Dass wir dann erkennen, wie sollen wir eigentlich lieben? Und das ist was, wo uns dann hineinführt in jedes Brautgespräch, wo man mit dem Brautpaar klärt, weil diese grundsätzliche Liebe, die von Gott kommt, sie ist frei. Frei geschenkt. Jesus sagt im Johannesevangelium 10, Vers 17 bis 18, deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Und das ist zugleich der Auftrag des Vaters. Er sendet seinen Sohn, sein Leben hinzugeben. Und der Sohn nimmt es aus freien Stücken an und gibt sein Leben freiwillig hin. Also die Gottesliebe ist frei, freiwillig. Als zweiter Punkt, sie ist bedingungslos. Im Johannes Kapitel 13 lesen wir, er liebte sie bis zur Vollendung. Und dann kommt die ganze Situation mit der Fußwaschung, wo sich Petrus zunächst sträubt und dann doch annimmt. Christus wäscht uns. Wie oft haben Frauen schon die Kinder gewaschen aus verschiedenen Situationen heraus? Also bedingungslose Liebe ist bereit, diesen Leib einzusetzen für andere. Und dann sagt Jesus im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 22, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Also die Herrlichkeit, die Jesus vom Vater empfängt, die schenkt er uns weiter, diese dienende Liebe ohne Bedingungen. Christus gibt seinen Leib und sein Blut für uns hin. Im Neuen Testament heißt es, als wir noch Sünder waren, hat Gott alles schon getan. Wir waren ja noch gar nicht auf der Welt. Er hat uns dennoch schon erlöst am Kreuz. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich. Im Abendmahlsaal, das ist mein Leib für euch. Und am Kreuz vollendet, diesen Leib hingegeben, das Herz geöffnet. Bedingungslose Liebe. Auch eine keusche Liebe, also rein ohne Hintergedanken. Das mache ich jetzt,
dann wird er mir schon das und das tun. Das ist keine bedingungslose Liebe, sondern ich liebe ihn einfach, weil das meine Antwort ist. Und ob jemand das annimmt oder nicht, das liegt nicht mehr an mir. Aber das ist freie, bedingungslose Liebe. Dann ist Liebe, wie wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 20 lesen, die Liebe ist treu. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das erfüllt sich jetzt auch im Heiligen Geist, in der Eucharistie, er ist da. Er wirkt an seinem Leib der Kirche. Und er schließt einen neuen Bund im Jeremia, Propheten im Alten Testament, Kapitel 31, Vers 33, sagt er, ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Gott schreibt in unsere Herzen. Und wir dürfen fähig werden, diese Liebeszeilen zu lesen. Und dieser neue Bund, den schließt er in seinem Blut als ewig treuen Bund. Dann heißt es im Jeremia weiter, auch im Kapitel 31, Verse 3 und 4, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Also Gott liebt uns mit ewiger Liebe und er sagt weiter, der Prophet, ich baue dich wieder auf, du sollst neu gebaut werden, Jungfrau Israel. Also Israel, seine Braut, um die er immer wieder wirbt, Gott, sie soll neu aufgebaut werden. Da merken Sie schon, diese bräutliche Sprache durchzieht die ganze Bibel. Und unser Bauplan von Gott her, der ist für die ewige Liebe. Gott baut uns so aus, dass wir fähig sind, Liebe zu schenken und zu empfangen. Und weil die Liebe Gottes treu ist, können wir sie auch einander versprechen. So bahnt sich schon so langsam der Blick an, wie muss eine Ehe sein, dass wir in Treue leben können. Manche versuchen es ohne Gott. Wenn wir hören, wie Gott liebt, dann führt er uns auch hinein, wie wir dann lieben können. Schließlich als vierten und wichtigen Punkt, die Liebe Gottes, sie ist lebensspendend. Jesus sagt im Johannesevangelium 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Der Auftrag ganz am Anfang der Schöpfung heißt, seid fruchtbar, vermehrt euch, Gott segnet das alles. Jesus kommt, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Also jetzt haben wir die vier Arten, wie es zur göttlichen Liebe gehört, angeschaut, frei, bedingungslos, treu und lebensspendend. So liebt Gott. Wie liebt nun der Mensch? Im Leib macht der Mensch die Liebe sichtbar. Und da gibt es jetzt von der Kirche zwei Sakramente, die Standessakramente, das heißt, sie werden hineingestellt für die Welt. Einmal die Ehe und einmal die Priesterweihe. Man könnte ein bisschen weiter das noch fassen, das zölibatäre Leben um des Himmelreichs willen. Der Mensch selber erkennt sich, wie auch Hugh Hefner erkannt hat, indem er Liebe schenkt oder konsumiert. Also der Mensch verwirklicht sich in der Liebe. Und wenn wir jetzt die Liebe Gottes auf den Menschen anwenden, dann heißt es doch, sich ganz dem Partner schenken. Beim Ehepaar, Mann schenkt sich ganz der Frau, die Frau dem Mann. Beim zölibatären Leben, der Mensch schenkt sich ganz Gott und Gott schenkt sich dem Menschen. Also sich schenken ist das Zeichen der Liebe. Und dieses vierfache Versprechen, dieses sich schenken, Jesus hat es am Kreuz gezeigt. Er gibt alles frei, bedingungslos, er schenkt sich einfach. Und die Quelle des Lebens wird eröffnet, wenn sein Herz durchstoßen wird. Blut und Wasser fließen heraus. Er gibt alles für uns hin, seine Braut, die Kirche. Und jetzt als Ehepaar, wenn man sich frei die Liebe schenkt, dann heißt es braucht diese freie Entscheidung. Man kann keinen zur Liebe zwingen oder zur Ehe. Es braucht eine Willensentscheidung. Ja, das will ich. Und dieses Reden vom Menschen, das wird eben dann ganz vollendet in der Ehe, bei der geschlechtlichen Vereinigung, da wird dieses leibhaftige Ja vollzogen. Ja, ich schenke mich dir ganz, ohne Vorbehalte. Ich nehme dich so an, wie du bist. Ich nehme dich mit genau diesem Leib an. Und jedes Mal, wenn ein Ehepaar die Liebe sich schenkt in der sexuellen Vereinigung, dann erneuert sie ihr Eheversprechen mit dem Leib. Und der Leib kann entweder die Wahrheit ausdrücken oder zu einer Lüge werden. Beim Teufel lesen wir, der Dieb, im Johannesevangelium 10, Vers 10, der Dieb ist gekommen zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Wenn ein Mann so über eine Frau oder über seine Frau herfällt, braucht man sich nicht wundern, wenn im Herzen alles zerstört wird. Die Liebe kann sich nur frei schenken, warten auf den anderen, bis man bereit ist, gegenseitig sich zu schenken und zu empfangen. Und aus diesem Blick der freien Liebe, da zeigt sich dann uns, was in der Welt richtig ist und was falsch ist. Alle bezahlten Vereinigungen da, das bringt nichts, weil es nicht um den Menschen als Person geht, sondern immer mehr das Objekt im Vordergrund steht. Dann ist die bedingungslose Liebe bereit zur Hingabe. Schenke ich mich ganz oder muss ich mich durch künstliche Mittel verbiegen, dass ich nicht fruchtbar bin, dass ich jederzeit verfügbar bin, all diese Dinge. Oder dass ich bei meinem Mann nicht ausgeliefert bin, wenn die Frau die Pille nimmt, dann kann mir der Mann da nichts anhaben, in der Weise, dass ich dann 9 Monate für ein Kind verantwortlich bin. All diese Dinge sind nicht bedingungslos, wo ich mich schenken darf, wie Gott mich schön gemacht hat. Dann die treue Liebe, die heißt nur du für immer bis zum Tod. Das braucht eine keusche und reine Treue. Jesus sagt es uns sehr deutlich, wer eine Frau nur lüsternd ansieht, hat im Herzen schon Ehebruch begangen. Ja, und wenn wir so aufeinander schauen, auch wenn ich die Ehefrau oder den Mann lüsternd anschaue, dann meine ich nicht die Person, den ganzen Menschen, sondern ich bin bei mir gefangen in meiner eigenen Gier. Und davon will uns Gott rausführen, dass wir zum Geschenk werden. Schließlich die fruchtbare Liebe, die Kinder annehmen, den Leib der Person ganz annehmen, die Frau mit ihrer Fruchtbarkeit annehmen, auch den Mann, oder eben darauf achten, nachdem die Frau ja nicht ständig fruchtbar ist, welche Zeiten wähle ich? Ohne Verhütungsmittel. Ich darf die Frau so annehmen, wie sie ist, aber eben in ihrer Natürlichkeit, ohne künstliche Beeinflussung. Und es ist eine wunderbare Sache, die natürliche Empfängnisregelung, die gleichzeitig von Gott in die Frau eingeschrieben ist, wenn man Frau besser kennenlernt. Das Paar wird achtsamer miteinander und wird sich dann immer wieder neu zum Geschenk. Also, nach Gottes Liebe leben heißt, in dieser vielfältigen Weise sich zu schenken in der Ehe, so wie Gott liebt. In dem Römerbrief 5, Vers 5 lesen wir, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und da schließt sich so langsam schon dieser Kreis. Erst wenn mein Herz selber geheilt wird, fähig wird, die Liebe Gottes aufzunehmen, zu empfangen, dann wird es fähig, diese Liebe weiterzuschenken. Und diese Liebe, die sich Mann und Frau dann schenken, die öffnet diesen großen Raum der Liebe, und das nennt sich Familie. Mann und Frau, wo Leben sein kann, Geborgenheit. Und in Jesus Christus hat uns Gott das alles geschenkt und vorgezeigt. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 lesen wir, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Also der Glaube an den Sohn führt uns hinein, dass wir Heilung empfangen. Wir alle tragen Wunden in uns. Vielleicht schon vorgeburtlich, als wir noch in der Mutter waren. Vielleicht dann in der Kindheit, vielleicht in der Schule, vom Arbeitsplatz, vielleicht von der Ehe, von Begegnungen, von Ablehnungen. Da tragen wir Wunden und diese Wunden, da braucht es den Heiland Jesus Christus, der unsere Herzen wieder ganz macht, fähig macht zu lieben, Liebe zu empfangen und Liebe zu schenken. Und Johannes Paul II. Verweist auf einen sehr wichtigen Punkt. Er verweist auf die Kultur der Person. Man muss das Personsein kultivieren nach dem Maßstab der Menschwerdung Gottes. Also Jesus ist Mensch geworden und er ist das Bild für uns, auf den wir hineifern dürfen. Wir können genauso an dieser Stelle auch die Mutter Gottes hernehmen. Die Mutter Gottes, sie war die reine Magd, die alles von Gott empfangen hat, die von Gott bewahrt wurde vor Sünde, die selber persönlich nie gesündigt hat. Sie hat uns Jesus geboren. Das heißt, wenn wir auf Maria schauen, erkennen wir in ihr die Liebe. Wir erkennen die Liebe zum Sohn. Wenn wir auf den Sohn schauen, erkennen wir die Liebe zur Mutter. Und in der Liebe, wenn wir den Blick lernen, dann, wie es im Katechismus heißt, 1691, Christ, erkenne deine Würde. Erst wenn wir den Blick der Liebe lernen, dann lernen wir das zu sein, wie Gott uns meint, in der Liebe zu leben. Und Gott hat uns mit einem Leib geschaffen. Und der Leib kann entweder Wahrheit ausdrücken oder Lüge. Wenn ich jetzt darüber zeige und sage, da ist der Bahnhof, dann kann das entweder wahr sein oder Lüge. Wenn ich jetzt 2 Minuten später sage, da drüben ist der Bahnhof, dann war wahrscheinlich eines von beiden eine Lüge. Die Aussage war die gleiche, aber mein Körper macht das eine zur Lüge, das andere zur Wahrheit. Und so wie ich mit meinem Leib umgehe, wie ich meinen Leib auch in die Gesellschaft einbringe, auch in einer Beziehung, wird entweder zur Lüge oder zur Wahrheit. Und darum ist, wenn wir lernen, die Sprache des Leibes, wie Gott uns sieht, dann können wir seine Liebe sichtbar machen. Und da verweist uns Johannes Paul II. Darauf, dass wenn wir auf den Menschen schauen, dann müssen wir auf den vollkommenen Menschen schauen. Was sollen wir den Schülern heute beibringen? Ich muss doch irgendwo ein schönes Bild haben, ein Idealbild vom vollkommenen Menschen, sonst weiß ich doch gar nicht, was wichtig ist. Wo soll ich den Menschen hinführen? Und ich bin der Meinung, dieses Bild fehlt heute in unserer Gesellschaft. Darum probiert man alles aus in der Erziehung, im Bildungssystem, aber es führt uns nicht in die tiefe Wahrheit, die der Mensch selber ist. Johannes Paul II. Sagt, deshalb muss man den Menschen zu den Tugenden heranführen, die die Grundlage aller Pädagogik ist. Dass man den Menschen richtig erzieht. Und ich glaube, Gott weiß schon, warum er alles so macht, wie es geschehen ist. Denn aus dem Sakrament der Eucharistie, da können wir alles heraus lernen. Wenn wir verstehen lernen, was heißt die Eucharistie? Was heißt es denn, ein Fleisch werden? Biblisch gesprochen heißt es ganz am Anfang und an mehrere Stellen in der Bibel, da erkannte er sie. Das Erkennen heißt sexuell eins werden. Wenn wir Gott erkennen, erkennen wir Gott in der Eucharistie? Dass wir mit ihm eins werden, das ist mein Leib, der Leib Christi. Viele antworten Amen, aber sind wir so intim, wie wir mit dem Ehepartner, Ehefrau intim wären oder würden, wenn wir verheiratet sind? Sind wir wirklich so intim, wenn wir ihn empfangen, seinen Leib? Ein Ehemann, nachdem er verheiratet war und das erste Mal, nachdem er die Ehe vollzogen hatte, dann die Eucharistie empfangen hat, da ist ihm das aufgegangen. Ein Fleisch werden. Wie sich das gegenseitig beleuchtet, ein Fleisch zu werden mit der Frau, was ja eine tiefe Erfüllung ist, und für den Mann und Frau zusammen eins werden, das Geheimnis miteinander sein und dann ein Fleisch werden mit Gott. Und da sind wir wieder bei diesem Satz, die Heiligkeit beginnt im Schlafzimmer. Wie empfange ich den Partner? Wie schenke ich mich ihm? Und der Sinn des Lebens, der ist sowohl in die Seele als auch in den Leib eingeschrieben. Wenn wir eines ausklammern, wenn wir nur auf die Seele schauen, werden wir ja, in die Irre gehen. Und wenn wir nur auf den Leib schauen, werden wir genauso in die Irre gehen. Wir sind Menschen mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele. Und beides braucht man. Und wenn wir das lernen, im Licht Gottes zu leben, dann wird es immer schöner. Du bist dein Leib. Da kannst du nicht raus. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott kommt zu dir, nimmt Wohnung. Und wenn ein Mann, so hat es mir ein Theologe formuliert, wenn ein Mann den Leib Christi nicht respektiert, wie kannst du als Frau dann erwarten, dass er deinen Leib respektiert? Und heute erkennen wir in der Gesellschaft, der Leib Christi spielt für viele, auch getaufte Christen, keine Rolle mehr. Wie wollen wir dann den tieferen Sinn der Ehe erkennen? Die Ehe vollziehen ist sehr parallel aufgebaut wie der Kommunionempfang. Ganz im anderen aufzugehen, aufzublühen und sich dabei empfangen. Wer sein Leben hingibt, wird es empfangen. Das ist das Geheimnis der Liebe. Und die eheliche Liebe, also Sie Ehepaare, sind da wichtig. Die eheliche Liebe ist eine immerwährende Erinnerung für die Kirche, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Er hat seinen Leib hingegeben. Und das gefällt mir auch an dem Schönstattkreuz, wie es ja hier in Marienfried auch an mehreren Stellen aufgestellt ist. Sehr schön. Jesus am Kreuz, der sein Herz geöffnet hat, Maria steht unterm Kreuz mit dem Kelch in der Hand und schöpft diese Gnadenquelle für uns und wirkt als Glied der Kirche, wo ja Maria auch ist, wirkt sie mit in der Gnadenvermittlung. Und das ist eigentlich die Antwort auf alles. Dort mitzuwirken, so hören wir es jetzt am Pfingsten, jeder mit seinen Gaben, die der Geist uns gibt, an dem Platz zu wirken und zu schöpfen, wie Gott sie zeigt. Und auf eine Zusage, wenn der Ehemann zur Frau sagt, ich liebe dich, was ist da die angemessene Antwort? Wenn die Frau sagt, ja, das weiß ich, hast du mir gestern schon gesagt. Naja, was ist die Antwort, wenn der Mann sagt, ich liebe dich? Da kann ich es nur annehmen, empfangen und wieder zurückschenken. Der Leib hingegeben für dich. Also, wenn dir sein Mann sagt, ich liebe dich und möchte bloß über sie herfallen, das passt nicht zusammen. Da wird der Leib oder das, was ich sage, zur Lüge. Ich klage mich selber an. Wenn ich sage, ich liebe dich und warte, bis der andere diese Liebe empfangen möchte und selber auch zum Geschenk wird, dann sind wir da angelangt, was die reine Liebe ist, was Christus in der Eucharistie schenkt. Rein, ein Geschenk muss schön sein. Wir müssen schön sein, dass wir uns überhaupt schenken dürfen dem anderen. Und wenn wir uns reinigen lassen von Gott, auch durch die Versöhnung, durch die Beichte, durch die Heilung, dann können wir zum Geschenk werden und da bleibt nur noch übrig, Dank zu sagen. Und das ist, was Eucharistie ist, Danksagung. Wir danken, weil wir uns erkennen in der Liebesfülle Gottes. Er schenkt sich ganz und wir dürfen ihn empfangen. Und nur wenn wir rein ihn empfangen und uns rein zurückschenken, dann wird es ein glaubhaftes Zeugnis. Da sind wir beim nächsten Thema. Klar muss ich vorher beichten, bevor ich kommuniziere, wenn ich schwer gesündigt habe. Aber aus dem Grund der Liebe, nicht weil Gott es bräuchte, er hat uns ja schon erlöst, als wir nur Sünder waren. Und Jesus sagt im Matthäusevangelium Kapitel 11, Verse 25 folgende: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das den Unmündigen offenbart hast. Wir sind die Unmündigen, aber Gott schenkt's uns durch seinen Sohn. Und da kommt jetzt das große Geheimnis zum Tragen. Gott, der in sich Liebe ist, er schenkt sich uns. Ich möchte jetzt ein Dreieck noch hinzeichnen. ein Dreieck mit Gott an der Spitze, auf einer anderen Seite links unten du, rechts unten ich. Je näher ich zu Gott komme, umso näher, umso mehr verkürzt sich der Weg auch zum Du. Und wenn ich näher beim Mitmenschen bin in der Liebe, dann komme ich automatisch näher zu Gott. Das heißt, egal wo wir beginnen beim Doppelgebot der Liebe, wenn wir den Mitmenschen mehr lieben, dann werden wir mehr zu Gott befähigt werden. Und wenn wir mehr bei Gott sind, dann werden wir auch bereiter sein zu lieben. Und das ist zentral in diesen beiden Sakramenten geschenkt, im Sakrament der Ehe und im Zölibat, sich zu schenken für den anderen, um auf Gott hin zu leben. Den Leib hingeben, das heißt Bereitschaft, Opfer zu bringen. Das heißt bereit sein, das Kreuz auf sich zu nehmen, Verbindung mit dem Kreuz einzugehen. Gott hat sich geopfert am Kreuz für uns, für die Sünde, die am Anfang geschehen ist. Und genau darum sagt dann Paulus im Epheserbrief, ich kann das heute nicht mehr weiter ausführen, aber das erklärt sich alles aus diesem Anweg. Darum ordnet euch gegenseitig unter in der gemeinsamen Ehrfurcht und Liebe zu Christus. Darum, Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Da schrecken manche immer auf. Aber ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt hat, der sein Leben geopfert hat, bis in den Tod. Und so einem Mann, der bereit ist, sein Leben zu schenken, dem kann ich mich unterstellen, unter seinen Schutz. Und diese Liebe, diese Hingabe der Liebe, Frauen, ordnet euch Männern unter, könnte man auch anders formulieren. Ihr Frauen, erlaubt euren Männern, euch zu dienen. Macht ihr das? Und was ist da schwerer dabei? Den Dienst anzunehmen? Wie seine im Zug erlebt hat, der Frau hat sich abgemüht, den schweren Koffer auf der Reise oben ins Gepäckfach zu bringen. Dann kam ein junger Herr daher, der ist eingestiegen und hat sich da angeboten, darf ich behilflich sein? Und die Frau schmettert ihn ab und sagt, ja, das kann ich schon selber, da brauche ich nicht deine Hilfe. Da kann man sich fragen, ob dieser Mann jemals wieder bereit ist, einer Frau zu begegnen, um ihr zu dienen. Also wie weit sind wir selber schuld an unserer Misere, wenn wir den anderen gar nicht zu dem entfalten helfen, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und da ist der Mann das Haupt der Frau in dieser Ordnung, wie Christus die Kirche liebt. So einem Mann kann man sich unterordnen und gegenseitig soll man zur Hingabe bereit sein. Ja? Die eheliche Liebe, sie ist die immerwährende Erinnerung für die Kirche, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Er hat seinen Leib gegeben. Und diesen Leib geben, der führt uns hin, was es heißt, eine Hochzeit zu feiern. So haben wir begonnen, die Hochzeit, die Adam und Eva am Anfang im Paradiesesgarten feiern, die Hochzeit des Lammes, die uns noch aussteht. Ja, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Und dann heißt es in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, Kapitel 19, Vers 9, so wie wir es auch in der Heiligen Messe feiern, selig, also glücklich, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen ist. Wir sind von Gott gemacht für die Liebe. Das zeigt sich in unserer Leiblichkeit. Unser Leib darf Antwort sein in der Welt, die Liebe Gottes sichtbar zu machen. Und das wünsche ich uns, dass wir da weiter reifen. Ich danke euch fürs Zuhören und auch, dass wir dahin hören lernen. Lieber Gott, was willst du jetzt durch mich in der Welt sein, in der Welt zeigen? Und so dürfen wir uns wirklich freuen, dass wir als Menschen mit unserer Sexualität als Mann oder Frau zutiefst den Heilsplan Gottes in uns eingeschrieben haben. Und je mehr wir auf Jesus und seine Mutter Maria schauen, umso mehr werden wir das erkennen. Und je mehr wir das erkennen, umso mehr werden wir von Gott durch den Heiligen Geist befähigt, diese Liebe zu leben. Vergelt's Gott fürs Zuhören.